我的算是啊。Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, heute geht es um einen Abschnitt aus dem prophetischen Buch Ezekiel. Der Name Ezekiel, der kommt ja aus dem Hebräischen und Ezekiel bedeutet, Gott möge stärken. Der Prophet Ezekiel wurde vermutlich im Jahre 624 vor der Geburt Christi geboren. Ezekiel war Sohn des Priesters Baal Buzi und, wie man heute sagen würde, gehörte er zu dieser intellektuellen Oberschicht. Zur intellektuellen Oberschicht, zu denen, die mitreden konnten, die gebildet waren, gehörte man damals schon schlicht und einfach dann, wenn man schreiben und lesen konnte. Die erste Gruppe dieser Schicht wurde 598 vor der Geburt Christi von Nebukadnezar in die babylonische Verbannung geschickt, wurde weggebracht aus der Region Jerusalem dorthin in das Land Babylon. Dort wurde er dann 4 Jahre später zum Propheten berufen. Er war Zeitgenosse des Propheten Jeremia. Ja, da wollen wir jetzt noch ein bisschen am Hängen bleiben. Was ist eigentlich ein Prophet? Im Lexikon liest man dazu, der Prophet, ja, der Prophet ist eine religiöse Autorität, die den Menschen göttliche Offenbarung weitergibt. Eine religiöse Autorität, die den Menschen Gottes Offenbarung weitergibt. Das geschieht durch Schauen. Dann empfängt er eine Vision. Er sieht etwas. Deshalb werden Propheten immer wieder auch als Seher bezeichnet. Oder es geschieht durch Hören. Die Fachleute nennen das dann Audition von Audieren, Hören. Der Prophet Ezekiel war einer der 4 großen Propheten. Das hat jetzt nichts mit deren ohnehin nicht überlieferten Körpergröße zu tun. Als große Propheten werden Jesaja, Jeremia, eben Ezekiel und Daniel bezeichnet. Und diese Bezeichnung rührt einzig und alleine von der Größe der ihnen zugeschriebenen prophetischen Bücher her. Die Bücher der Propheten Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona und Micha sind wesentlich kürzer. Ebenso die Bücher der Propheten Nahum, Habakkuk, Zephania, Haggai, Zacharia und Maleachi. Die hier bezeichnete Größe hängt also einzig und allein von der Länge der Bücher ab. Das Buch Jona, wer am letzten Sonntag da war, erinnert sich an Jona, von dem haben wir am letzten Sonntag gehört. Das Buch Jona hat gerade mal 4 Kapitel. Das Buch Ezekiel ist wesentlich größer und hat 48 Kapitel. Mit Namen erwähnt sind im Alten Testament, wir sind ja im 21. Jahrhundert, wir müssen da immer aufpassen. Wir dürfen nicht immer noch von Propheten reden. Es gab auch 4 Prophetinnen. Das sind Miriam, das war die Schwester von Aaron. Das war die Richterin Deborah. Und das waren Hulda und Hannah. Im Neuen Testament finden wir nur ein prophetisches Buch, das wissen wir. Das ist die Offenbarung des Johannes. Und Johannes schreibt übrigens von einer falschen Prophetin. In seinem Buch an die Gemeinde in Thyatira mahnt Johannes in Offenbarung 2, Vers 20, die sich als Prophetin bezeichnende Isabel für diese Behauptung zu bestrafen. Längst nicht alle Propheten haben ein Buch geschrieben. Hätte Elia seine Prophezeiungen selbst niedergeschrieben,
dann wäre das, was in 1. Könige 17 bis 22 weitergegeben wurde, auch sicher ein ziemlich langes und umfangreiches Buch geworden. Kehren wir zurück zu Hesekiel. In den 48 Kapiteln von Hesekiel lesen wir mahnende Gerichtsworte. Wir finden bei Hesekiel aber auch hoffnungsvolle Heilsworte. Hesekiel empfing die zukunftsweisende Vision des neuen Tempels in Jerusalem. Denn, das wissen wir, der prunkvoll ausgestattete salomonische Tempel und die ganze Stadt Jerusalem, die wurden von Nebukadnezar 586 vor Christi Geburt zerstört. Dass ganze Städte fast dem Erdboden gleichgemacht werden, das kommt leider im beginnenden 21. Jahrhundert immer noch vor. In einigen Kapiteln ging Hesekiel auf die Neuordnung der Abläufe und Riten des zukünftigen Tempels ein, aber in Hesekiel 18 geht es um was anderes. Ich lese Hesekiel 18, die Verse 1 bis 4, 21 bis 24 und 30 bis 32 aus der revidierten Luther-Übersetzung. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Was habt ihr unter euch im Lande Israel für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir, so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern wegen seines Treubruchs und seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch all eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Ja, soweit der Text. Wir kommen nochmal zu dem Stichwort Prophet zurück. Wer prophetische Aussagen trifft, ist dazu eindeutig von Gott berufen. Nur ein von Gott selbst berufener Prophet ist ein echter Prophet. Im Neuen Testament in Matthäus 7 spricht Jesus von den falschen Propheten. Deshalb wollen wir kurz auf die Berufung des Propheten Hesekiel nochmal eingehen. In Hesekiel 2 bis 3 beschreibt er seine Berufung. In Hesekiel 3, die Verse 1 und 2 lesen wir: Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, gib deinen Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie, und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Dass es sich auch bei dem in Kapitel 18 gelesenen Versen um wirklich ein prophetisches Wort handelt, bestätigt Hesekiel in Vers 1, indem er schreibt, und das Wort des Herrn geschah zu mir. Diese Formulierung, und das Wort des Herrn geschah zu mir, in der Folge genau dieser Formulierung folgt im Alten Testament immer ein prophetisches Wort. In den folgenden zwei Versen setzt sich Hesekiel mit einem Sprichwort auseinander. Schon etwas vorher, und zwar bei Hesekiel 12, ist von einem Sprichwort die Rede. Und das kann man, eine Auslegung wäre, das im hebräischen Urtext verwendete Wort Malsal kann nämlich auch mit dem deutschen Wort Spottlied übersetzt werden. Spottlied. Sitzt es nicht, wo die Spötter sitzen. Und das Spottlied können wir uns was vorstellen. Das ist das, was manchmal im Wirtshaus bei etwas mehr Alkohol als unbedingt nötig getrillert wird. Der Prophet fordert damit eindeutig, dass das Volk nicht irgendwelchen spöttischen Sprichwörtern oder Redewendungen nachläuft. Das ist nämlich nicht Gottes Wille. Gott mahnt hier zum ersten Mal in dem gelesenen Abschnitt, er mahnt zur Umkehr, indem er sagt, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel, Vers 3, ob es, wie in dem Sprichwort angedeutet, die Väter oder die Söhne sind. Jeder, der sündigt, soll sterben. Das Volk Israel ist das Volk Gottes. Was stellt Hesekiel in den folgenden Versen fest, was Gott an seinem eigenen Volk einfach nicht mehr gefällt? Er spricht in Vers 21 von den Gottlosen. Heute würde man Gottlose mit Atheisten übersetzen. Der Atheist glaubt vielleicht an irgendetwas, vielleicht an Götter oder sonst irgendwas, aber er glaubt nicht an den lebendigen Gott. Deshalb hält und bewahrt er Gottes Ordnungen nicht. Er kennt sie ja gar nicht. Im Text heißt es, er übt weder Recht noch Gerechtigkeit. Gottes Ordnungen sind allen anderen Ordnungen übergeordnet. Und die gab es auch damals schon. Das sind die 10 Gebote. Das ist das, was immer wieder mitgeführt wird, wenn das Volk Israel auf der Wanderschaft war. Die 10 Gebote in der Bundeslade, das war immer dabei. Das ist das Gebot Gottes. Und Gott hat an den Gottlosen, Gott hat an allen, die seine Gebote einfach nicht halten, einfach kein Gefallen. Und jetzt im babylonischen Exil macht Gott seinem Volk ein Angebot. Und zwar ein Angebot zu einem Neubeginn, hier im babylonischen Exil, weit weg von zu Hause. Und dieses Angebot, neu zu beginnen, das gab es nicht nur damals, das gilt auch heute noch. Ganz egal, wo und wie der Mensch jetzt zu unseren Zeiten im 21. Jahrhundert dasteht, er hat ein Angebot, das wesentlich leichter wahrzunehmen ist, als es damals war. Er kann nämlich zu Jesus umkehren. Umkehr, das ist jetzt viel leichter, als es damals gewesen war. Jeder von uns weiß, was das Wort Umkehr bedeutet. Jeder von uns musste sicherlich irgendwann schon einmal umkehren. Sei es, wir sind ja jetzt wieder im Sommer, Da ist es ja naheliegend, dass er beim Wandern gemerkt hat, mit dem Weg, da kann was nicht stimmen. Die Wegemarkierung, ja, die ist auf einmal nicht mehr da. Oder wir haben uns in eine Sache oder wie es heutzutage ja viel öfter heißt, in irgendein Projekt, in irgendeine Denkweise verstiegen, wo es dann nur noch eine Möglichkeit gibt, aus der Sache wieder rauszukommen. Und diese eine Möglichkeit heißt einfach Umkehr. Hesekiel fordert jetzt ein ganzes Volk auf, umzukehren. Umkehr, woher oder wovon? Am meisten würden das die in Babylon festgehaltenen Juden jetzt natürlich ganz gerne wörtlich nehmen und in ihre Heimat in oder in der Nähe von Jerusalem zurückreisen. Ja, da ist doch Umkehr toll, ja, wir können wieder nach Hause, ganz super. Aber das ist mit Umkehr eben jetzt nicht gemeint. Der Prophet fordert die Juden auf zur Umkehr, und zwar zur Umkehr von allen Sünden. Und Umkehr von allen Vergehen, alle Vergehen, das sind eine Menge Dinge. Das sind gerichtlich zu ahnende Verbrechen gegenüber Sachen, aber auch gegen Personen. Das sind Eigentumsdelikte, aber auch so etwas wie Treuebruch, so etwas wie Rebellion oder auch einfach Gesetzesübertretungen. Da sind Delikte dabei, die aus menschlicher Sicht und von darüber richtenden Menschen damals schon sehr hart bestraft wurden. Um wie viel härter träfe sie dann die Strafe Gottes. Und wer von all diesen Taten umkehrt, dem macht Gott ein Versprechen. In Vers 21 schreibt Hesekiel, wer umkehrt, soll am Leben bleiben und nicht sterben. Das gilt für einen Menschen, der umkehrt, der sich bekehrt. Denn Bekehrung heißt Umkehr. Das kommt in Vers 23 jetzt ganz deutlich zum Ausdruck. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen, und dass er am Leben bleibt? Wer sich bekehrt, bleibt am Leben. Umkehr, Bekehrung ist einfach lebensrettend. Bis jetzt, auch in dem eben gelesenen Vers, ging es um die Umkehr von einem verkehrten Weg zum richtigen Weg. Bei Hesekiel wird so ein Mensch als Gerechter bezeichnet. Gerecht heißt dann wörtlich auf dem rechten Weg. Also wir kommen wieder auf die Wege zurück. Gerecht kommt von auf dem rechten Weg, könnte man davon ableiten. Was sagt denn Gott durch Hesekiel einem, der auf dem richtigen, dem rechten Weg war und bei vollem Bewusstsein umkehrt und sich dann in falscher, sogar verbotener Richtung bewegt? Also nicht nur vom falschen Weg zum richtigen hin, spricht Hesekiel, sondern auch umgekehrt. Wer auf dem rechten Weg bleibt und dreht sich dann um. Ja, ganz konkret, vielleicht fällen euch jetzt Menschen ein, die einmal eine ganz klare Entscheidung für einen Weg mit Jesus Christus getroffen haben. Vielleicht auch zur Gemeinde gekommen sind, vielleicht auch in unsere Gemeinde. Irgendwann haben sie diesen Weg verlassen, sind umgekehrt und wieder in ihr altes Fahrwasser geraten. Bei Hesekiel heißt es, wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit, wenn er Unrecht tut, wenn er nach allen Greuen lebt, die der Gottlose tut, dann trifft ihn Gottes Gericht. Nach seiner Abkehr nützt ihm all seine Gerechtigkeit, all sein vorbildliches Handeln nichts mehr, was er vorher getan hat, wie gut er eben vorher getan hat und wie gut er auch vorher gewesen ist, was er auch immer getan hat, wegen seines Treuebruchs und seiner Sünde soll er sterben. In dieser schier ausweglosen Situation bietet Gott seinem Volk Israel Hilfe an. Es muss allerdings einige Bedingungen erfüllen. Das Volk muss einige Bedingungen erfüllen. Umkehr und Abkehr von allen Übertretungen. Diese Bedingung ist gesetzt von Gott. Das Volk soll die Übertretungen einfach, und jetzt kommt ein gut nachzuvollziehendes Bild, das Volk soll diese Übertretungen einfach von sich werfen. Wenn man sich das bildlich vorstellt, wer etwas von sich wirft, der wird um all das, was er von sich wirft, einfach leichter. Er wird um einiges erleichtert, um beim Sinn des Wortes zu bleiben. Und nach dieser wirksamen Erleichterung gibt Gott seinem Volk den Rat, macht euch ein neues Herz und macht euch einen neuen Geist. Und am Ende von Vers 32 fasst Hesekiel das noch einmal ganz konkret zusammen. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Bekehrt euch, so werdet ihr leben. Es ist ein unbeschreiblich großes Geschenk, dass uns Gott seinen Sohn, Jesus Christus, geschenkt hat. Und wer sich zu ihm bekehrt und bekennt und umkehrt, der empfängt dieses neue Herz und den neuen Geist, wovon jetzt die Rede war. Das wusste auch die Liederdichterin Johanna Meyer, indem sie schrieb, halte ein und überlege, sag, o Mensch, wo willst du hin? Dir graut selbst vor deinem Wege, denn er führt zum Abgrund hin. Kehre um zu dem Erbarmer, dem Befreier Jesus Christ. Er verstößt dich nicht, er wartet. Komm zu ihm, so wie du bist. Amen. Wir wollen noch